Liebe Gemeinde, das Thema dieses Gottesdienstes ist, auf wen hörst du? Dieser Gottesdienst hat eine Aktualität bekommen, gestern Nacht, die mich erschreckt hat. Sie werden es im Laufe der Predigt merken, was ich hier angedeutet habe. Ich möchte nicht die ganze Predigt mit dieser Israel-Kiste jetzt überfrachten, von dem, was heute ist, sondern erst einmal hinhören auf den Bibeltext, der uns heute gegeben ist, den Sie gerade in der Lesung gehört haben. Und das ist ein Text übers Hören. Hören ist ja passiv. Wir wissen, dass die Babys schon im Mutterleib hören können. Und wir wissen auch, dass das Letzte, was ein Mensch empfinden kann, Hören ist, ehe er stirbt. Hören ist passiv. Ich kann dem nicht ausweichen. Ich muss hören. Aber dann gibt es auch das Hinhören, auf etwas hören. Das ist aktiv. Babys hören im Mutterleib passiv alles. Kinder nachher hören aktiv oder auch nicht. Sie hören hin oder auch nicht. Ich höre auf das, was du sagst, horchen. Und der nächste Schritt ist dann gehorchen. Ich höre auf das, was du sagst, und ich tue, was du sagst. Das ist die Schrittfolge, die bei uns in den deutschen Worten mit hören, horchen, gehorchen zusammenhängend dargestellt ist. Unser Text heute ist ein Teil der Abrahamsgeschichte und ich werde ihn nicht feministisch auslegen über die Hagar, was einem als Frau natürlich sehr in der Versuchung ist, weil es der Text von Abraham ist. Abraham war einer, der Gottes Stimme gehört hat. Geh aus deinem Vaterland in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und er hörte hin auf diese Stimme. Und ich denke, er hat diesen Satz, den er da gehört hatte, in seinem Gehirn hunderte von Malen von rechts nach links und von links nach rechts gewendet, ob das etwas Reales war, was er gehört hat, ob er wirklich aus seiner ganzen Umgebung, Verwandtschaft, Bekanntschaft, sozialen Absicherung herausgehen sollte, mit der ganzen Familie, mit seinem ganzen Besitztum, seiner ganzen Herde und sich auf einen Weg machen, wo er noch nicht mal das Ziel kennt. Aber nachdem er das oft genug hingehört hatte, gehorcht hatte, hat er dann gehorcht und ging. Abraham ging den Weg des Hörens auf Gott. Das ist der Weg des Glaubens. Und so wurde er der Vater des Glaubens, unser großes Vorbild. Abraham hat eine Frau, Sarah. Ich verwende jetzt nicht wie im Original die ursprünglichen Namen Abram und Sarai, die dann später umgeändert wurden von Gott zu Abraham und Sarah, weil das eine unterschiedliche Bedeutung. Wir sind diese Version gewöhnt, die nehme ich. Sarah ist eine sehr schöne Frau, wird mehrfach erwähnt in der Bibel. Sie geht mit Abraham aus Ur in Chaldäa, den Weg des Glaubens. Aber es ist Abrahams Glaubensweg. Sie läuft mit. Sarah hat wohl diese Stimme Gottes nicht gehört. Zumindest wird nichts davon berichtet. Es ist also nicht ihre eigene Berufung, die Heimat zu verlassen und irgendwo hinzugehen, wo Gott sagt, sondern es ist die Berufung Abrahams. Und als Ehefrau geht sie einfach mit. Inzwischen sind sie mit ihrem ganzen Haushalt, einer großen Viehherde und vielen, vielen Knechten und Mägden, angekommen, wo sie hingehen sollten, im Lande Kanaan. Und unsere Geschichte erzählt heute, dass Abraham diesen Weg des Glaubens nicht immer durchgehalten hat. Gott hatte ja Abraham einen Sohn versprochen. Aber bei der Sarah tickte die biologische Uhr, wie wir heute sagen. Das heißt, sie wurde älter und sie wusste, sie kann nicht mehr lang Kinder kriegen. Und wie sollte das dann noch möglich werden, was Gott da versprochen hatte? Und Sarah war offensichtlich eine praktisch veranlagte Frau. Sie war ja auch die Herrin über einen großen Haushalt. Und wir müssen uns diesen Haushalt vom Abraham heute so vorstellen, in unsere Sprache übersetzt, wie einen größeren Familienbetrieb. An einer anderen Stelle, ein bisschen zwei Kapitel weiter, wird berichtet, dass Abraham mal in Krieg zieht mit 318 Knechten als Soldaten, die in seinem Haus geboren sind, also Leibeigene. 318. Da gab es dann noch andere dabei, da gab es die Frauen, da gab es die Kinder. Es war ein Betrieb, der musste geführt werden. Und der Betrieb lief gut. Abraham hatte große Herden, er war reich. Aber da braucht man einen Erben, der das Ganze nachher übernimmt. Und Sarah spürt, also jetzt sind sie 10 Jahre lang schon in Kanaan und immer noch ist sie nicht schwanger. Also es muss irgendwas passieren. Wir würden heute sagen, in unserer Zeit heute, würden wir sagen, also wenn ich schon keinen eigenen Sohn habe, dann muss ich mir einen adoptieren. Und ein Adoptivsohn wird rechtlich eingesetzt wie ein eigener Sohn. In der damaligen Zeit gab es das nicht, aber da gab es etwas, was uns heute anstößig vorkommt, war es aber damals nicht, nämlich, dass Sarah eine Magd bittet oder einer Magd befiehlt, mit Abraham zusammenzugehen und ein Kind zu bekommen vom Abraham. Und dieses Kind, so hieß es damals, würde auf ihrem Schoß, auf Sarahs Schoß geboren werden und wäre somit gleichbedeutend wie Sarahs Kind. Das war der Weg, wie man damals einer kinderlosen, vermögenden Frau zu einem eigenen Sohn und Erben verhelfen konnte. Ein sehr vernünftiger Weg, aber nicht der Weg des Glaubens, nicht der Weg Gottes. Abraham, auf wen hörst du jetzt? Auf Gott, der dir gesagt hat, ich werde dir und Sarah ein Kind geben? Oder auf Sarah, die sagt, du, also das mit Gott, das funktioniert offensichtlich nicht, wir müssen jetzt dem nachhelfen, wir müssen selber einen Weg finden. Und ich weiß einen Weg und den gehen wir jetzt. Und Abraham knickt ein. Und er gibt der Sarah nach. Und die Sarah sagt der Hagar, was zu tun ist. Die tut's gern. Denn damit ist sie in ihrem sozialen Status deutlich erhoben worden. Sie war eine der vielen ägyptische Magd, also eine Sklavin, eine Mitgenommene aus der Ägyptenzeit. Sie hatte zu tun, was man ihr sagte, und jetzt war sie die Zweitfrau, die Nebenfrau. Das hat ihren Status enorm erhöht. Also für Hagar war das keine schlechte Lösung. Hagar, ein junges Mädel, wird schnell schwanger. Und seit sie weiß, dass sie schwanger ist, trägt sie die Nase hoch. Und ist gegenüber Sarah, ihrer Herrin, durchaus nicht mehr das, was sie eigentlich mal war, eine Magd, sondern jetzt zeigt sie ihr, du, ich bin dir absolut gleichberechtigt und ein bisschen stehe ich über dir, denn ich habe das Kind vom Abraham. Sie achtete ihre Herrin gering. Wir würden heute sagen, es gab Zickenkrieg. Die beiden haben sich bekämpft. Die Rangfolge war damals klar. Sarah war die Chefin. Hagar hatte zu folgen und Sarah hat das offensichtlich herzhaft ausgenutzt. Mit Abrahams Segen. Mach mit ihr, was du willst. Und das war so nachdrücklich hässlich, dass Hagar flieht. Heute kann jemand, wo die Chefin gar zu unmöglich ist, einfach kündigen. Damals konnte man das nicht, sondern Hagar floh in die Wüste. Einfach nur weg von diesem fürchterlichen Zustand. Abraham wohnte ja in der Wüste mit seiner riesigen Herde und mit allem Haus, nicht Haus, sondern mit vielen Zelten und allem drum und dran. Hagar flieht bis zu einer kleinen Oase, wo sie etwas Schatten hat und ein paar Datteln, etwas Ruhe findet. Und dort findet Gott sie und fragt ein Engel Gottes und fragt sie nach dem Woher und Wohin, ihr habt es gerade gehört. Und Hagar bekommt eine Anweisung, die ihr gar nicht schmeckt. Hagar, geh wieder zurück, demütige dich unter die Hand Sarahs. Bleib bei dem Chef, der so unmöglich ist, bei der Chefin, die dich so schlecht behandelt. Bleib drunter. Demut ist unter uns Christen oft ein völlig falsch verstandener Begriff. Er meint nämlich nicht und überhaupt nicht, sich selber schlecht machen oder von sich selber schlecht denken. Ich bin nichts, ich kann nichts, ich bin nichts wert oder so. Das ist keine Demut. Demut im Sinne der Bibel heißt drunter bleiben, unter dem Willen Gottes. Das ist Demut. Also Sarah bleibt drunter unter dem, was Hagar bleibt drunter unter dem, was die Sarah dir zumutet. Halte deine schlechte Chefin aus. Das mutet Gott der Hagar zu. Die Sarah spielt ja in dieser ganzen Geschichte keine sehr gute Rolle, weil sie einmal den Abraham dazu bringt, nicht auf Gottes Stimme weiterzuhören, sondern eine eigene Lösung zu finden. Und ich denke, das liegt, und auch das, wie sie dann nachher die Hagar behandelt hat, anstatt dankbar zu sein, dass die Hagar diesen Weg mitgegangen ist und dass jetzt das Kind geboren wird endlich und dass Sarah auf diese Weise zu einem Sohn vielleicht kommt, wenn es ein Sohn ist, dann wäre doch eigentlich dran, dass sie sagt, wunderbar, herrlich, danke für diesen Weg. Nein, sie ist stinkig, sie ist sauer, sie ist eifersüchtig. Die beiden eben Zickenkrieg. Jeder will die Vorherrschende sein. Sarah hatte nicht diese Berufung, auf die Stimme Gottes zu hören. Sie ist mitgelaufen. Wir haben diesen Begriff Mitläufer, der ein sehr negativ besetzter Begriff ist, durchs Dritte Reich. So negativ meine ich ihn nicht, sondern sie war einfach eine, die mitgelaufen ist mit all dem, was Abraham so von Gott gehört hat und gemacht hat. Sie war eine, die vielleicht, jetzt übertrage ich mal, gewagt, Jahrzehnte in eine Gemeinde mitgeht, einfach mitgeht, ohne selber den Weg des Glaubens zu finden, zu gehen, sich da drin einzurichten. Hagar wird etwas Heftiges zugemutet, drunter bleiben, halt die Chefin aus, aber sie kriegt auch ein Versprechen dieses Engels, eine Verheißung. Und dass eine Verheißung an bestimmte Bedingungen geknüpft ist, hier bei der Hagar, geh wieder zurück, das ist etwas, was wir in der Schrift ganz viel finden. Ich nenne nur zwei Beispiele, weil sie sehr bekannt sind. Aus dem Alten Testament dieses, rufe mich an in der Not, dann will ich dich erretten und du wirst mich preisen. haben wir früher die Telefonnummer Gottes genannt, weil es Psalm 50, Vers 15 ist. Also 50, 15 ist die Telefonnummer Gottes. Rufe mich an in der Not, dann will ich dich erretten. Bedingung, rufe mich an. Verheißung, ich werde dir helfen. Oder im Neuen Testament, als Jesus gekommen ist, er kam in sein Eigentum, die Seinen nahmen nicht auf, aber die ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Vollmacht, Gottes Kinder zu werden. Verheißung, Gottes Kind werden. Bedingung, ihn aufnehmen. Das finden wir ganz durchgängig in der Bibel, dass diese großen Verheißungen, zu denen Gott ja steht und denen er treu ist, sehr, sehr oft gebunden sind, verknüpft sind mit etwas, was wir dafür zu tun haben, dass sie sich erfüllen können. Wer Jesus nicht in sein Leben aufnimmt, kann nicht ein Kind Gottes werden und als Kind Gottes wachsen. Er kann mitlaufen in einer Gemeinde. Aber das ist halt nicht das Eigentliche. Es ist nicht das, was wir den Weg des Glaubens nennen, den Abraham gegangen ist. Er hat gehört auf die Stimme Gottes. Sondern da ist viel eher diese Ebene da, der Stimme derer, die dich beraten oder die dir sagen, was du tun sollst, wie auch immer. Sind es Leute, die auf Gott hören, oder ist es einfach die Stimme von der Vernunft? Und vielleicht müsse die Sarah mit dem Hiob sagen, ich hatte von dir, Gott, nur vom Hörensagen vernommen. Mag sein. Hagar muss also zurückgehen, aber mit der Verheißung, du wirst einen Sohn kriegen, den Ismael. Und von dem wird gesagt, ich zitiere das wörtlich, weil es für uns bis heute so interessant ist. Der Engel des Herrn sprach zu Hagar, kehre wieder um zu deiner Herrin, demütige dich unter ihre Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Und weiter sprach der Engel, siehe, du bist schwanger geworden, du wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen. Ismael heißt, Gott hört, denn der Herr hat dein Elend erhört. Und nun kommt die Beschreibung dieses Ismaels. Er wird ein wilder Mensch sein. Seine Hand wieder jedermann, und jedermanns Hand wider ihn. Und er wird wohnen all seinen Brüdern zum Trotz. Er wird sich ihnen vor die Nase setzen. Kann man es übersetzen. Ismael, der Erstgeborene Abrahams, beansprucht das Erstgeburtsrecht. 13 Jahre später wird Isaak geboren, der Sohn von Abraham und Sarah. Abraham war stolze 100 Jahre alt dann, von Sarah wissen wir es nicht. Und Isaak war der Sohn der Verheißung und Gott hat nochmal ausdrücklich festgelegt, ich schätze Ismael und er hat ihm Verheißung gegeben, großes Volk, wildes Volk. Viele Fürsten werden von ihm kommen. Ganz viele gute Dinge kriegt er gesagt. Aber er wird gegen Isaak sein. Er wird gegen den Sohn der Verheißung sein. Wir merken das in der Abrahamsgeschichte und damit ist das abgerundet. Als der Isaak mündig wird, so etwa 12 Jahre damals, 12, 13 Jahre, sagt Sarah zu Abraham, ich will nicht, dass Ismael, der inzwischen ein junger Mann von Anfang 20 ist, dass Ismael mit dem Isaak zusammen erbt. Der Adoptivsohn soll nicht mit dem eigenen Sohn zusammen erben. Also wirf ihn raus. Und Abraham hört wieder auf Sarah und schmeißt den Ismael raus. Endgültig diesmal. So, und nun haben sich für alle vielleicht gestern Abend oder heute Morgen die Nachrichten gehört, dass der Iran zwischen 200 und 300 Drohnen abgeschossen hat auf Israel und etliche große Raketen. Wir haben heute Morgen, das hat mich heute Nacht ziemlich wach gehalten, aber wir haben heute Morgen gehört, dass die Amerikaner wohl schon eine ganze Menge im Luftraum zwischendurch abgefangen haben. Und bisher in Israel, soweit wir es wissen, bisher kein sehr großer Schaden entstanden ist. Aber es ist die nächste Front eröffnet worden. Isaak, aus ihm kommt das Volk Israel, das Volk der Verheißung. Und ausdrücklich ist die Verheißung, dass Gott mit diesem Volk ein Leben lang gehen wird, ist nur Isaak gegeben und nicht Ismael. Und deswegen waren die beiden von jeher verfeindet. Und die ganze vier, also diese Geschichte ist etwa, würde ich mal so schätzen, grob 4000 Jahre alt, wo das passiert ist. Abraham hat vor etwa 4000 Jahren gelebt, größenordnungsmäßig. Und wir müssen sie aus dieser Zeit heraus verstehen, mit dem Denken dieser Zeit, die Hagar nicht als arme Prostituierte sehen, die gezwungen wird oder sonst was, war sie nicht. Es war damals ein ganz legaler Weg, wie eine unfruchtbare Frau zu einem Kind kommen konnte. Es ist eine völlig andere Zeit. Aber wir dürfen lernen, wir können lernen aus dem, was aus den Fehlern, die damals gemacht worden sind und aus den mutigen Schritten, die damals gegangen wurden. Und für mich sind heute in dieser Geschichte die Vorbedingungen dafür, was wir jetzt gerade im Nahostkrieg erleben, das kleine Israel, umringt von einer riesigen Anzahl Ismael-Nachkommen. Von Ismael stammen die Araber ab. Und diese riesige Zahl an Zahl um ein Zigfaches überlegen, beansprucht das kleine Land Kanaan, das Gott Israel damals Abraham, dann Isaak und dann seine Nachkommen explizit versprochen hat. Hier sollt ihr und eure Nachkommen leben. Und sie müssen es bis heute und heute wieder mit Zähnen und Klauen verteidigen. Das winzige Stück Land, das ihnen zugesprochen worden ist von Gott, gegen eine Armee von Menschen, die alle riesig viel Land haben, nicht etwa Land brauchen. Und es ist bis heute der Kampf Satans gegen Gott, ob Gott treu ist seinen Verheißungen, ob er Gott das durchhalten kann. Hier wird auf der ganz großen Bühne gespielt. Wir sehen nur, dass da unten die ganz große Bühne ist. Ist Gott zuverlässig? Kann Gott seine Verheißungen durchhalten? Gott ist treu, das ist sein Wesen. Ist er treu? Das wird jetzt gerade auf der politischen Ebene wieder verhandelt. Und deswegen sind diese alten Geschichten so interessant. Wie kam es dazu, dass zwei so grundlegend verfeindete Stämme entstanden sind? Ismaels Nachkommen und Isaaks Nachkommen. Weil Abraham den Weg des Glaubens verlassen hat. Hätte er das damals nicht gemacht, hätte er gewartet. Wäre die Geschichte anders. Hat Gott den Abraham verworfen, weil er hier den Weg des Glaubens verlassen hat? Nein, hat er nicht. hat er nicht. Aber Abraham hat sich in seiner Familie ein Riesenschlamassel veranstaltet, denn es gab nur noch Zoff in der Familie. Und es war schwierig. Und das werden wir genauso erleben, wenn wir den Weg Gottes gehen, wenn wir es durchhalten, haben wir mit Schwierigkeiten zu tun. Ja, aber wenn wir Abkürzungswege suchen und unsere eigenen Lösungen finden für die Probleme, sind die Schwierigkeiten vermutlich noch deutlich größer, weil Gott nicht auf unserer Seite ist. Und das ist für mich die Lehre dieser Geschichte. Ich wünsche Ihnen und mir, dass wir diesen Weg des Glaubens, den wir angefangen haben, durchhalten, trotz aller Ratgeber, die uns vielleicht sagen, warum mutest du dir so viele Schwierigkeiten zu, warum machst du so viel, warum dies oder jenes, die aber nicht diesen Weg des Glaubens gehen. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass wenn sie aus der eigenen Familie kommen, diese Ratgeber, sie am schwersten zu ertragen sind. Ich wünsche Ihnen, ich wünsche mir, dass wir es durchhalten, den Weg zu gehen, den Gott mit uns gehen will. Und dazu möge Gott uns helfen. Amen. Und der Friede Gottes und seine ganze Präsenz bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.